Ja, ich erinnere mich, da war so ein Jahr, wo ich so am Ende dachte, das möchtest du eigentlich nicht nochmal erleben, was dieses Jahr so alles mit sich gebracht hat. Und zwar nicht jetzt persönlich für mich war es ein okay Jahr, aber so für die Welt. Und das war das Jahr 2010. Ich weiß nicht, ob ihr mit 2010 noch irgendwas verbindet. Das ging schon gleich so schrecklich los. Es war der 13. Januar, da war so ein schlimmes Erdbeben in Haiti mit Hunderttausenden von Toten. Das halbe Land zerstört, das Land leidet bis heute. Gerade diese Woche oder vorige Woche kam in Nachrichten, dass der zerstörte Präsidentenpalast freigeräumt wird. Heute, nach fast drei Jahren. Oder das Erdbeben in Chile, auch mit ganz vielen Toten. Überschwemmungen in China und in Pakistan. Waldbrände in Russland. Und nicht zu vergessen diese schlimme Ölpest im April im Golf von Mexiko, die uns eigentlich den ganzen Sommer in Atem gehalten hat. Zurückblieben Menschen, viele Menschen, die um Tote trauern und eine verwüstete Umwelt in vielen Gegenden der Welt. Solche Ereignisse können Angst machen. Ja, ich kann sagen, hat mich ein bisschen Angst gemacht. Hab gedacht, wenn das so weitergeht, was bedeutet das? Es gibt auch andere Dinge, die Angst machen. Versagensangst. Schaffe ich das, was andere von mir erwarten? Und ich merke, genau das kann ich eigentlich nicht bringen. Oder es ist fraglich. Die Verlustangst, dass uns genommen wird, was uns lieb ist und was uns wert ist. Die Frage ist, wo sind Kraftquellen? Wo sind die Kraftquellen, die wir zum Überleben brauchen? Gibt es die? Und wenn ja, wo sind sie? Überleben, das wird das Thema der 40 Tage sein, unserer 40-Tage-Aktion im neuen Jahr in 2013. Das sei hier schon einmal gesagt. Überleben. Denn wie viele gibt es, die einfach in ihrem Leben hauptsächlich überleben beschäftigt sind und zu anderen eigentlich gar nicht mehr kommen? Der Geist der Furcht, der Geist der Angst macht auch vor Christen nicht Halt. Sehr oft werden wir in dem, was wir tun, gesteuert von der Angst. Die Angst treibt uns, die Angst sagt uns, tu dies und lass jenes. Fang an zu sparen, halte zurück. Da war zum Beispiel ein junger Mann und trotz seiner Jugendlichkeit wurde er ein Gemeindeleiter einer großen und namhaften Gemeinde. Er hieß übrigens Timotheus und die Gemeinde hieß Ephesus, damals eine der größten Metropolen der Welt. Und als Gemeindeleiter von der Stadt musste er viel, viel Angst haben. Und er hatte viel Angst. Er war vielleicht so ein Typ, so ein ängstlicher Typ. Er hatte Angst vor Leuten in der Gemeinde. Da waren so rivalisierende Gruppen und er war da irgendwo dazwischen. Und da hatte er Angst, wie kann ich bestehen, wenn die mich so aufreiben untereinander. Da gab es auch Menschen im Umfeld der Gemeinde, die alles fromme Christliche radikal ablehnten. Und es gab schon die aufkeimende Christenverfolgung im Römischen Reich, die in der Gegend von Ephesus ihren Anfang nahm. Also Gründe zuhauf, wieso so ein Gemeindeleiter Angst haben sollte. Er hatte einen Freund, ein väterlicher Freund, der manches durchgehabt hat in seinem Leben. Sein Name war Paulus. Und den hat es getroffen, der saß nämlich schon im Gefängnis. Und er hatte das gehört, der Timotheus, der hat Angst. Und da schrieb er ihm einen Brief und noch einen Brief, einen zweiten Brief. Ausgerechnet er schreibt seinem Freund einen Anti-Angst-Brief. Und in diesem Brief steht, Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht. Er macht ihm angesichts seiner Angst klar, weißt du eigentlich, wie viel Geist du und ich haben von Gott? Weißt du das? Hast du dir das schon klar gemacht? Und zwar das Gegenteil von einem Geist der Furcht. Christen haben einen anderen Geist bekommen. Es hat keinen Sinn, darum zu beten, Herr, gib mir mehr von diesem Geist, den habt ihr schon. Es ist der Heilige Geist, ein neuer Geist, der den Geist der Furcht vertreiben kann. Dieser Geist ist die Kraftquelle. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht. Übrigens ist hier ein Schreibfehler drin. Ist schon aufgefallen? Ja, 2. Timotheus, genau. 2. Timotheus 1, Vers 7. 2, 1, 7, ganz leicht zu merken. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Und diesen Vers, den würde ich ganz gern mal mit euch durchbuchstabieren, kann Bedeutung haben für uns, vielleicht für die kommende Woche, gerade weil ihr in so einer Kraftlosigkeitsphase seid, dass ihr an Bau schon gar nicht mehr denkt, sondern denkt, wie komme ich nur hauptsächlich irgendwie durch diese Woche. Gott hat uns gegeben den Geist der Kraft. Wir alle brauchen Kraft. Physisch, für die Attiker. Und wir beten, Herr, gib mir Kraft. Gib mir Kraft. Physische Kraft oder seelische Spannkraft. Jetzt für den Kindergottesdienst hier unten haben die bestimmt gebetet. Oder die Auseinandersetzung im Beruf. Und das ist okay, so zu beten. Darf man beten? Ermutige ich sogar, weil Gott ist unser Vater. Und er hört das. Und er kümmert sich um uns. Gott möchte uns in allen Bereichen wirklich unter die Arme greifen. Aber wenn man mal von dem Geist der Angst los ist, wenn man so diese Erfahrung gemacht hat, oh, Gott hat mich durchgeführt, dann merkt man erst, wie sehr man vor allem geistliche Kraft braucht. Mit geistlicher Kraft meine ich jetzt nicht die Kraft, um sich selber zu schützen, sondern eine offensive Kraft, die über meinen unmittelbaren Kreis hinauswirkt. Viele Leute sind nur eigentlich mit sich selber beschäftigt. Hoffentlich komme ich gut durch. Dafür brauchen sie Kraft, dafür beten sie. Aber sie haben ja einen Auftrag in dieser Welt. Es ist kein Zufall, dass wir hier sind. Und dafür brauchen wir Kraft. Gemeinden und ihre Gruppen sind oft so kraftlos, dass sie sich nur mit sich selber beschäftigen. Aber wir leben in einer Umgebung, die zunehmend heidnisch ist. Es kostet viel Kraft, überhaupt einmal Christ zu sein. Und dann kommen Menschen, die fragen nach der Kraft, aus der sie leben können. Sie treffen an eine Gruppe, eine Gemeinde, die vollkommen kraftlos ist. Dann sagen die, na, hier bin ich umsonst gekommen. Also hier finde ich nicht das, was ich brauche. Was für eine Kraft hat uns der Heilige Geist gegeben? Der Geist der Kraft macht den inneren Menschen stark. Paulus schreibt an die Gemeinde in Timotheus diesmal, von Timotheus an die Gemeinde in Ephesus: Ich bitte, dass der Herr euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Also nicht eine Kraft nach dem, was ihr euch so vorstellt, was ihr meint, so zu brauchen, sondern nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Ist das weniger? Nein, das ist viel, viel mehr. Stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, das zeigt sich durch ein vertieftes Verständnis der Heiligen Schrift. Da wird tief geschürft. Da geht es nicht mehr nur darum, noch mehr Wissen anzuhäufen, sondern da wird noch tiefer geschürft. Da geht es wirklich darum, umzusetzen, was einem dort klar geworden ist. Dass man nicht nur denkt, so, oh, das ist ganz interessant, sondern dass einem klar ist, das gehört in mein Leben hinein. Da kommt ein Christ heraus aus einem jahrelangen Betreuungsverhältnis. Ne? 3, 4 Leute um ihn rum, ständig hat er Probleme. Ich komme da mit neuen Hiobsbotschaften und jahrelang sind sie beschäftigt. Wenn so ein Mensch rauskommt aus diesem Verhältnis, weil er Kraft bekommen hat von Gott, wie toll das ist. Kraft an dem inneren Menschen. Er fängt an, geistlich auf seinen eigenen Füßen zu stehen und er beginnt damit, ein regelmäßiges Gebetsleben zu führen. Der Geist der Kraft macht die Hoffnung stark. Paulus wünscht der Gemeinde, also diesmal der römischen Gemeinde, ihr kennt diesen Vers, ich sage den sehr oft und sehr gerne, werde ihn auch heute wieder sagen als Segensspruch, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Die hatten ja alles in Rom. Das war eine tolle Stadt. Überfluss. Sport und Spiel gab es damals auch schon. Und alle möglichen Lebensweisheiten, Philosophien auch schon. Aber eins gab es nicht. Das berichten Zeitzeugen. Es gab in dieser Stadt wenig Hoffnung, gar keine Hoffnung. Auf Grabsteinen hat man den Spruch gefunden, alles hoffnungslos. Aus dem antiken Rom. Alles hoffnungslos. Das war es, was damals interessierte. Heute, wenn ich mich so umschaue, geht es ja den Leuten eigentlich ganz gut. Es ist so viel zu haben und trotzdem Hoffnung? Fehlanzeige. Wie geht's dir? Ja, eigentlich heute ganz gut, aber morgen? Hoffnungslosigkeit. Es gibt vielleicht die eine oder andere trügerische Hoffnung. Die Meditationstechnik, die uns verspricht, in jeder Situation gelassen zu bleiben. Oder Fitnessprogramme, mit der wir dem Altern die Stirn bieten können. Aber trägt das am Ende? Am Ende trägt es nicht. Menschen mit Hoffnung, die fallen heute auf. Gerade wenn viele Krankheiten da sind, wenn viele Aufs und Abs im Berufsleben zu verzeichnen sind, wenn viel Not auch mit den Kindern da ist. Trotzdem ist da so ein Lebensmut, da kommen viele, die hinter das Geheimnis solch einer Hoffnung kommen wollen. Das fällt auf. Das fällt auf, wenn in einem Leben auch nicht alles glatt läuft und trotzdem ist Hoffnung da, die einfach nur von oben kommen kann, die einfach nur von Gott kommen kann. Hoffnung für andere, Hoffnung für die Gemeinde, Hoffnung für ein ganzes Volk, für eine Stadt. Der Geist der Kraft gibt Geduld und Langmut. Paulus betet, ich bitte, dass ihr gestärkt werdet mit aller Kraft durch seine herrliche Macht, zu aller Geduld und Langmut, alle Geduld und Langmut, die nötig ist. Wie viel Ausdauer brauchen wir? Oh yeah. Schaut euch um. Wie viel Ausdauer? Wie viel Langmut? Für sporadische Dienste in der Gemeinde findet man relativ leicht Mitarbeiter am Anfang. Viel schwieriger ist, wenn sich die Sache in die Länge zieht. Viel schwieriger ist es bei Diensten, die Woche für Woche geschehen, so dass nach einiger Zeit diese Dienste gar nicht mehr so auffallen und auch viel seltener noch honoriert werden. Da braucht es den Geist der Kraft. Jesus selbst brauchte diesen Geist der Kraft. Denn wenn er sich umschaute, da sah er Jünger, die, oh, was für Jünger hatte er? Was hat es ihn gekostet, solche Typen wie Petrus um sich zu haben? Jahr für Jahr. Große Worte und nichts dahinter. Und scheinbar nichts verbesserte sich. Und dann diese beiden Brüder, die Johannes und Jakobus, Donnersöhne nannte er die. Immer hier, lass Schwefel regnen. Und knallharte Typen waren das. Aber Jesus war so stark an Geduld. Von ihm heißt es, wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende, bis zur letzten Stunde, bis in den Garten Gethsemane hinein, ja bis ans Kreuz. Und dann am Kreuz eine einzige gröhlende Meute, komm doch runter vom Kreuz, hilf dir doch selber, es wäre für ihn ein geringes gewesen, sämtliche Engel mit einem Fingerschnipsen herabzuholen vom Himmel, die ganze Sache wäre erledigt und abgeblasen. Er macht es nicht. Er hat Geduld aus Liebe. Er bleibt am Kreuz, er hält durch, um uns zu erlösen. Also, Christen sind geistreiche Leute. Gott hat uns gegeben den Geist der Kraft, Kraft für den inwendigen Menschen. Kraft der Hoffnung und die Kraft der Geduld und der Langmut. Zapfen Sie sie an. Sie ist da. Zapfen wir sie an. Zweiter Punkt. Gott hat uns gegeben den Geist der Liebe. Wir brauchen viel Liebe. Viel Liebe Menschen gegenüber, die das gar nicht so, die nicht dankbar sind, wenn wir sagen, du, es gibt einen Gott, der liebt. Jesus ist für deine Sünden ans Kreuz gegangen. Du kannst wieder neu anfangen. Die Gefahr, wenn man immer so mit dieser Ablehnung konfrontiert ist, ist, dass man so ein Freund-Feind-Verhältnis aufbaut, dass man sich so über die Jahre zurückzieht. Die draußen, das ist die kalte Welt, das sind unsere Feinde, die leben ganz anders, die sprechen nicht unsere Sprache, die verstehen uns nicht und die sind sowieso gegen uns und wir können sie nicht erreichen. Doch, wir können sie erreichen. Wir können sie erreichen mit der Liebe, die aus diesem Geist Gottes herauskommt. Und selbst wenn sie unsere Feinde wären, sagt Jesus, doch, liebt eure Feinde. Wir brauchen auch Liebe zu unseren lieben Schwestern und Brüdern in der Gemeinde. Johannes schreibt es mir besonders wertvoll, weil das ist ja der Donnersohn. Das ist ja der knallharte Typ, wie der sich gewendet hat. Wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Wo wir nicht in der Liebe bleiben, ist er nicht nur die Gemeinschaft, die wir untereinander haben, gestört, ist auch die Gemeinschaft mit dem Vater gestört. Und das ist ganz gefährlich, weil von ihm her die Quelle dieser Kraft kommt. Von ihm her dieser Geist kommt. Dann werden wir kraftlos. Also, Christen sind geistreiche Leute. Gott hat uns gegeben den Geist der Kraft und er hat uns gegeben den Geist der Liebe. Und ein letztes, Gott hat uns gegeben den Geist der Zucht. Oh, wow, Zucht, was ist das? Zucht, das klingt wie, können wir das Wort Zucht ergänzen mit etwas anderem, dass ein sinnvolles Wort kommt? Kennt ihr ein zusammengesetztes Wort mit Zucht? Zuchthaus, genau, Zuchthaus. Wer Banknoten nachmacht oder verfälscht oder nachgemacht oder verfälschte sich, verschafft und in Verkehr bringt, wird mit Zuchthaus nicht unter 2 Jahren bestraft, stand früher auf dem Geldschein. Zuchthaus. Aber das hat damit nichts zu tun. Zucht klingt zwar wie Zuchthaus, hängt aber mit Ziehen zusammen. Mit Erziehen. So wie ein Gärtner, der seine Möhren da zieht oder Rosen oder was immer er im Beet hat. Der Heilige Geist ist ein Geist der Zucht, das heißt, er zieht uns, er erzieht uns. Diesen Geist haben wir geschenkt gekriegt. Es geht also beim Christsein nicht in erster Linie um Selbstbeherrschung. In manchen Übersetzungen steht, es ist ein Geist der Selbstbeherrschung, aber das haut nicht so ganz hin. Ein Leben unter dem Geist der Zucht, ein Leben in Erziehung. Das betrifft natürlich auch den Lebensbereich des Umgangs mit meiner Zeit. Hier möchte der Heilige Geist mich erziehen. Bleibt da noch genügend Zeit für Gott bei den 168 Stunden, die wir so in der Woche haben? Es betrifft den Umgang mit Medien. Wem erlaube ich so Einfluss zu haben auf mich, in den Zeitschriften und Magazinen, im Internet und vielleicht auch im Fernsehen. Es betrifft mein Reden. Welche Worte lasse ich fallen? Wie rede ich über andere, vielleicht sogar über andere in der Gemeinde? Vielleicht sogar vor meinen Kindern. Das ist desaströs, was da teilweise abgeht. Da möchte uns der Heilige Geist wirklich in Zucht nehmen, uns erziehen. Das betrifft den Umgang mit meinem Geld. Bin ich besessen von meinem Besitz oder kann ich von meinem Geld auch großzügig abgeben? Erwecke die Gabe, die in dir ist. Das schreibt Paulus dem Timotheus in ein paar Sätze weiter. Erwecke die Gabe, die in dir ist. Wecken, ja, wie so ein Wecker. Oder ist einer im Bett, der schläft. Es klingelt der Wecker und wups, steht der senkrecht. Das ist das, was bei uns so abgeht. Wecke die Gabe, die in dir ist. Das Wort, das er im Griechischen dabei verwendet, erinnert aber mehr an ein Grillfeuer, das so halb runtergebrannt ist. So, wenn das Häppchen Fleisch runtergenommen ist, dann brennt es noch so ein bisschen vor sich hin. Man sieht aber kein Feuer eigentlich. Und es ist mit Asche bedeckt und nach einer gewissen Zeit lässt auch die Wärme nach. Und man denkt, das ist ausgegangen. Ist es aber nicht. Da ist noch Glut. Da glüht noch was unter der Asche. Und das kann man wieder entfachen. Man muss nur die Asche runternehmen. Vielleicht wohnt der Heilige, da ist was da, es kann entfacht werden. Vielleicht ist es so, dass der Heilige Geist noch eigentlich gar nicht in deinem Leben wohnt. Noch gar nicht da ist. Dieses Feuer ist keine brennende Kohle da. Du nennst dich vielleicht Christ und du versuchst umzusetzen, von dem du denkst, das gehört sich so, machst alles mit, mehr oder weniger. Aber du weißt ganz genau, eigentlich die Kraft ist nicht dabei. Die Kraft, die fehlt mir. Die Liebe, die fehlt mir. Jesus wohnt noch gar nicht in dir. Dann wäre jetzt eine gute Gelegenheit, den Schritt zu tun und Jesus einzuladen. Damit lädst du auch diesen Geist ein, der Kraft und der Liebe und die dich auch in Zucht nimmt. Bitte ihn, in dein Leben zu kommen. Bitte ihn, Herr sein zu lassen. Vielleicht ist das Feuer des Heiligen Geistes auch nur bedeckt bei dir. Die Glut ist noch da, aber es brennt nicht mehr. Dann räum jetzt die Asche weg, die Glut bedeckt. Geh mal ran und puste die Asche weg und fach das Feuer neu in dir an. So ähnlich klang es in dem Lied. Ungehorsam kann den Heiligen Geist blockieren. Wo ist die Asche, die du wegräumen musst? Es wäre eine falsche Erwartung, dass das schon irgendwie macht. Vielleicht bin ich ja dran, die Asche wegzuräumen. Vielleicht zeigt dir der Heilige Geist, so wie du mit den Kindern Gottes in der Gemeinde umgehst, gefällt es mir nicht, da ist Asche drüber. Oder so wie du mit deiner Bibel umgehst, gefällt es mir nicht. Da ist zwar keine Asche auf der Bibel, aber Staub so dick. Und wenn er zu dir geredet hat, dann solltest du ihm nachgehen. An einer Stelle zumindest. Ich kann nicht sagen, wo deine Stelle ist. Das kannst nur du sagen. Und das kann nur der Heilige Geist dir jetzt sagen. Oder hat es vielleicht schon. Dann käme die Asche weg. Dann kriegt das Feuer von allein wieder Kraft. Noch einmal, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Zucht. Amen.